Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Frankreich ist die Laïcité, die Trennung von Staat und Religion, essentieller Bestandteil des republikanischen Selbstverständnisses. Und umso heftiger wird gestritten und debattiert, wenn diese Trennung als bedroht wahrgenommen wird, wenn die Religion in den öffentlichen Raum tritt. Und kaum ein Ort scheint für solche Grenzüberschreitungen anfälliger zu sein als die Schule. Um mit solchen Fällen umzugehen, hat Frankreich vor einiger Zeit eine Art mobiles Laizitätskommando eingerichtet. Wir sprechen darüber in dieser Sendung. Und wir sprechen über den Segen, der sich wachsender Beliebtheit erfreut. Und darüber, dass der Segen nicht nur vom Menschen, sondern auch von einem Roboter kommen kann. In Deutschland sind Religion und Staat in vielerlei Hinsicht verquickt. Das hat eine lange Tradition, die auch älter ist als die Bundesrepublik Deutschland selbst. In Frankreich gibt es seit über 100 Jahren eine äußerst strenge Tradition eben der Trennung dieser beiden Sphären. Religion ist Privatsache und muss sich aus dem öffentlichen Raum raushalten. Dass das nicht immer leicht ist, nicht leicht sein kann, das liegt natürlich auf der Hand. Und besonders schwierig war und ist das eben in den Schulen. Und weil es da zunehmend zu Verstößen gegen das Laizitätsprinzip kommt, hat der französische Bildungsminister vor 1,5 Jahren eine Art mobiles Einsatzteam aufgebaut, das berät Schulen eben bei solchen Problemfällen. Nun haben sich die Laizitätsdelegierten aus dem ganzen Land in Paris getroffen und Susanne Krause hat ihnen zugehört.
Ausgerechnet die Lektüre eines weltweiten Kinderbuchklassikers sorgt in französischen Klassenzimmern immer wieder für Verstöße gegen das Laizitätsprinzip. Wenn die Geschichten rund um den englischen Zauberlehrling Harry Potter auf dem Unterrichtsplan stehen, geht manche Familie auf die Barrikaden, sagt Anne-Françoise Pasquier, Laizitätsdelegierte am Schulamt von Versailles. Harry Potter-Romane gelten manchen Familien als teuflische Literatur, die ihre Kinder zur Hexerei verführen könnte. Wenn die Eltern verweigern, dass ihre Kinder das im Unterricht lesen dürfen, versuchen wir, mit Mutter und Vater in engen Dialog zu treten. Die Kinder sollen ja nicht in einen Loyalitätskonflikt zwischen zu Hause und der Schule geraten. Das braucht jedes Mal viel Fingerspitzengefühl. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Auf jeden Verstoß gegen das laizistische Prinzip in Frankreichs Schulen muss eine Antwort gefunden werden. Das gibt Bildungsminister Jean-Michel Blanquer kategorisch vor. Und wenn trotz Dialogs die Eltern uneinsichtig bleiben, drohen dem Kind schulische Sanktionen. Blanquer zitiert unterschiedliche Vorfälle, mit denen das Schul- und Lehrpersonal konfrontiert ist. Vorfälle, die Ausdruck religiöser Überzeugungen sind, und zwar quer durch alle Religionen.
Des certificats médicaux de complaisance, des problèmes d'assiduité.
Da wird ein ärztliches Gefälligkeitsattest vorgelegt, um das Kind vom Schulschwimmen fernzuhalten. Da weigert sich ein kleiner Junge, einem Mädchen die Hand zu geben. Da verweigert manche Familie, dass ihr Kind im Kunstunterricht die Rodin-Skulptur Der Kuss behandelt, weil das gezeigte Paar nackt ist. Manche Eltern verbieten ihrem Sprössling, in der Musikstunde zu singen. Dabei mühen wir uns derzeit, den Musikunterricht zu fördern. Da bittet mancher Schüler, beim Schulausflug sein Gebet abhalten zu dürfen. Solche Verhaltensweisen sind in der Schule der Republik nicht angebracht. Wir antworten, indem wir in friedlicher Manier die Prinzipien der Republik hochhalten. Zwischen April und Juli dieses Jahres sind rund 900 solcher Vorfälle in französischen Schulen erfasst worden. Ähnlich viele waren es im vorangegangenen Vierteljahr. Neu ist allerdings, dass nun sogar aus dem Vorschulbereich Verstöße gegen das Laizitätsprinzip gemeldet werden. Denn mittlerweile können sich Lehrerinnen und Lehrer bei Problemen im Klassenzimmer per E-Mail direkt an eine Ratgeberstelle im Bildungsministerium wenden und erhalten innerhalb von 24 Stunden Antwort und konkrete Lösungsvorschläge. Zudem hat der sogenannte Rat der Weisen eine Expertengruppe, das Vademecum, zum Thema Laizitätsprinzip in der Schule überarbeitet. Die renommierte Soziologin und Politologin Dominique Schnapper steht dem Rat vor. Wir haben ein Problem aufgedeckt. Den älteren Jahrgängen des Lehrpersonals gilt das Laizitätsprinzip als etwas Selbstverständliches, über das man nicht groß reden muss. Bei den Jüngeren allerdings fehlt dieses Bewusstsein. Da muss nun in der Lehreraus- und Fortbildung mehr Gewicht drauf gelegt werden. Der klare Kurs von Bildungsminister Blanquer helfe den Lehrerinnen und Lehrern, bei religiös motivierten Störfällen im Klassenzimmer mehr Rückgrat zu beweisen. Davon ist Lionel Jeanneret, Laizitätsdelegierter am Schulamt von Dijon, überzeugt. Es sei ein Gewinn an Freiheit. Teils hat mancher Lehrer konfliktträchtige Teile des Unterrichtsstoffs einfach ausgelassen. Oder er hat seine didaktische Methode geändert, aus Rücksichtnahme auf die Überzeugungen gewisser Schüler. Heute aber gibt es keinen Grund mehr, den Unterrichtsstoff einzuengen.
Mobile Einsatzteams gegen Laizitätsverstöße. Aus Paris war das Susanne Krause. Das Segnen, sich segnen lassen in bestimmten Lebenssituationen, bei Krankheiten, Hochzeiten, Schwangerschaften und so weiter, also sich segnen lassen, um den menschlichen Zuspruch mit ein bisschen göttlicher Dimension zu würzen, klingt eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, ist es aber offenbar nicht. Segensfeiern erfreuen sich wachsender Beliebtheit und interessanterweise gerade bei werdenden Eltern. Eine gewisse Sehnsucht nach Ritualen ist ja auch keine unbedingt neue Entwicklung. Rituale geben immer auch Orientierung oder anders gesagt, sie vereinfachen. Gerade für werdende Eltern offenbar ein wachsendes Bedürfnis. Michael Hollenbach ist dem Trend nachgegangen.
Astrid Jöcksen ist katholische Pastoralreferentin im Bistum Essen. Vor 4 Jahren begann sie, gemeinsam mit der evangelischen Pastorin Eva Gabra, Segensfeiern für werdende Eltern anzubieten.
Es gibt einen ganz persönlichen Grund, also selber Schwangerschaftserfahrung gemacht zu haben und zu merken, in dem Moment hat man das Leben nicht so im Griff, wie man das glaubt zu haben.
Eva Gabra ist Segensbeauftragte im Kirchenkreis Essen. Als Klinikseelsorgerin bietet sie ökumenische Segensfeiern für werdende Eltern nach einer Kreissaalbesichtigung an. Es ist eine kleine Andacht mit 2 Liedern, einem Gebet und einer kurzen Ansprache in der Krankenhauskapelle.
Ganz zentral und ganz wichtig ist natürlich der Segen. Und der wird ganz persönlich jeder Schwangeren, jedem Paar, jeder Familie zugesprochen.
Und da der christliche Segen nicht nur von Theologen, sondern von jedem zugesprochen werden kann, werden die Eltern ermutigt, das Kind im Bauch selbst zu segnen. Aber was ist überhaupt ein Segen?
Also das klassische Beispiel, ich liebe dich, das jemandem aufrichtig gesagt hat, das ist nicht nur 3 Worte, sondern das verändert den Menschen auch dadurch, dass er eben etwas hört, was ihm in Seele und Herz aufgeht.
Erläutert Thies Gundlach so etwas wie der Cheftheologe der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Und Segen ist im Grunde genommen eine Dimension, die jetzt nicht so sehr von meinem Machen abhängt, sondern es bezieht sich auf eine Dimension, die von Gott kommt. Segen ist sozusagen ein Stück Hoffnung, Verheißung, Zuwendung.
Für Christian Binder, Pfarrer und Gottesdienstcoach, ist Segen die Zuwendung Gottes zum Menschen.
Dabei entsteht eine innige Beziehung und die ist auch sowas wie eine Schutzhülle, sie ist auch sowas wie eine kleine Umarmung, sie ist sowas wie eine Beheimatung, ein Gefühl von Geborgenheit. Und ich glaube, das ist was jeder Mensch heute gut brauchen kann.
Der Segen ist nicht nur bei werdenden Eltern gefragt. Segensfeiern haben Konjunktur.
Das spiegelt genau das Bedürfnis, dass Menschen zunehmend in unserer individualisierten und vereinzelten, aber auch unüberschaubaren Gesellschaft brauchen. Also ein Segen ist Erinnerung an eine Dimension, dass wir in einer Welt leben, die so viel Verunsicherndes hat, dass doch bitte eine Dimension sein müsste, es geht gut mit dir aus und der Raum, in dem du lebst, ist ein schützender Raum.
Diese andere Dimension, diesen schützenden Raum suchen nicht nur fromme Christen, sondern manchmal auch Kirchenferne und Agnostiker, hat die Pastoralreferentin Astrid Jöcksen beobachtet.
Ich glaube, es ist ganz bestimmt, dass man gerade in dieser Situation, wo man ein Kind erwartet, plötzlich merkt, ich habe das nicht alles selber in der Hand. Und ich suche mir Verbündete. Und das kann vielleicht dann auch mal ein Gott sein, dem ich sonst eigentlich nicht so nah war. Und dann ist der Segen da eine ganz tolle Möglichkeit. Dafür muss ich nicht in der Kirche sein.
Aber nicht nur bei Christen und Nichtchristen kommt der Segen gut an. Auch die Kirchen haben Segensfeiern neu entdeckt, sagt Klinikseelsorgerin Eva Gabra.
Weil sich beide Kirchen gerade fragen müssen, was ist eigentlich unsere Rolle in der Gesellschaft? Und da hat man nochmal für sich selber entdeckt, naja, wir sind eigentlich da gefragt, wo Menschen in Umbrüche kommen, wo sich Dinge verändern, da wo Menschen Zuspruch brauchen, Bestärkung brauchen. Und das sind tolle Ereignisse wie negative Ereignisse. Und da gehört eben so eine Schwangerschaft auch dazu.
Für Jantine Nierob vom Studienzentrum der EKD für Genderfragen ist die Segensfeier für werdende Eltern vor allem eine Form der Seelsorge.
Für die Kirche liegt das Bedürfnis darin, dass die Kirche entdeckt hat, dass sie Menschen viel näher begleiten soll in verschiedenen Lebensphasen. Also Schwangerschaft war sehr lange ein vergessenes Thema für die Kirche, hat nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Schwangerschaft wurde in der Kirche in den letzten Jahren entdeckt.
Die Wahrnehmung der Schwangerschaft habe sich in den vergangenen 10, 15 Jahren sehr verändert, meint Nierob. Sie spricht von einer Medikalisierung der Schwangerschaft.
Von Anfang an wird man intensiv begleitet von Frauenärztinnen, Hebammen, gibt es verschiedenste Vorsorgeuntersuchungen. Einfach nur gute Hoffnung sein, das ist heutzutage nicht mehr so. Die Verunsicherung bei den werdenden Eltern ist sicherlich in vielen Fällen größer geworden als früher. Und da ist einfach das Bedürfnis entstanden nach Zuspruch der Präsenz Gottes, dass Gott mit den Eltern durch die Schwangerschaft geht, was auch immer passiert.
Die evangelische Gender-Expertin Jantine Nierob weist darauf hin, dass in den von ihr untersuchten Segenssprüchen oft alte Geschlechterstereotype auftauchen.
Herr, du hast dieser Frau die wunderbare Freude der Mutterschaft geschenkt. Gewähre ihr Trost in aller Angst. Und gib ihr den festen Willen, ihr Kind auf den Wegen des Heils zu führen.
Die Gefahr besteht darin, alte Rollenbilder wieder aufzuwärmen. Also in der Art und Weise, wie werdende Mütter angesprochen werden, da besteht durchaus die Gefahr, dass sie auf alte Rollenbilder festgelegt werden.
Dass es auch anders gehe, beweise dieses Beispiel.
Herr und Gott, Schöpfer allen Lebens, du blickst auf die werdenden Mütter und Väter und willst ihnen Heil und Segen zuwenden. Erfreue sie mit tiefer Freude über das Wunder des Lebens und segne sie.
Segensfeiern heben sich bewusst von der Banalität des Alltags ab. Thies Gundlach, der Vizepräsident im Kirchenamt der EKD.
Segenssprache ist eine andere als eine alltägliche Sprache. Also die hat einen leicht erhöhten Tonfall, weil es eben um mehr geht als einfach nur mach's mal gut. Da gehört eine gewisse Sprachdimension hinzu, die sehr biblisch geprägt ist, aber die auch einen eigenen Klang haben muss, sonst hört man gar nicht das Besondere dieser Segensformeln.
Und diese Segensformeln können durchaus nachhaltig wirken, meint die katholische Pastoralreferentin Astrid Jöcksen.
Ich habe das jetzt schon häufiger erfahren, dass auch dann, wenn es tatsächlich unter der Geburt schwieriger war, dass dann die Angehörigen gesagt haben, das hat uns gut getan. Wir wissen, das macht nicht alles heil, aber es gibt uns das Gefühl, wir sind getragen, auch wenn es schwierig wird.
Segensfeiern erfreuen sich wachsender Beliebtheit, nicht nur, aber vor allem bei werdenden Eltern. Michael Hollenbach hat nach Gründen für diese Entwicklung gefragt. Bleiben wir beim Thema Segen. Der ist natürlich nicht auf den christlichen Kulturkreis beschränkt, streng genommen nicht mal auf den Bereich Religion. Aber zumindest hat der Segen dort immer eine spirituelle Dimension, also es berührt eine transzendentale Ebene. Aber ausgesprochen wird der Segen natürlich trotzdem von einem Menschen. Allerdings nicht zwangsläufig. Die japanische Gesellschaft, die hat ja generell wenig Berührungsängste mit den Themen künstliche Intelligenz und Robotern. Warum also sollten Roboter nicht auch segnen können? Und mehr noch, die ganze Bandbreite an religiös konnotierten Ritualen begleiten. Nur geht das? Ist eine technische Konstruktion genauso in der Lage, als Transportmedium sozusagen für das Transzendente zu fungieren wie ein denkender Mensch mit Seele? Oder flapsig gefragt, kann eine Maschine das Wesen von Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandeln? Darüber hat man sich aus nachvollziehbaren Gründen früher nicht so viele Gedanken gemacht. Ein Roboter als Priester ist also eine praktische Idee und gleichzeitig auch eine religionsphilosophische Herausforderung. Mechtel Klein hat sich den japanischen Roboterpriester in Aktion angeschaut.
Die Besucher verneigen sich ehrfürchtig vor dem Roboterpriester. Er spricht Japanisch und steht im buddhistischen Zen-Tempel Kodaji in Kyoto und unterweist sein Publikum. Der Roboterpriester ist fest installiert auf dem Boden. Er ist etwa 2 Meter hoch. Der Körper hat menschliche Proportionen. Gesicht, Schultern und Hände des Metallgerüsts sind mit einer Silikonhaut überzogen, während Rumpf und Hinterkopf den Blick auf das Innenleben des Computers freigeben. Zur Begrüßung legt der Roboter die Hände vor der Brust zusammen. Während er spricht, nickt er dem Publikum zu und bewegt die geöffneten Hände, um das Gesagte zu unterstreichen. Sogar an den Lidschlag der Augen haben die Konstrukteure gedacht. Der Roboter heißt Minda. Er soll einen Zen-Priester ersetzen. Die machen im Tempel vor allem Bestattungs- und Gedenkrituale.
Der Roboter, der unterstützt die Priester jetzt bei dem, was sie normalerweise auch die ganze Zeit machen, nämlich Sutren zu rezitieren und Unterweisung zu geben, Ansprachen zu halten.
Sagt Professorin Inken Prohl, die in Heidelberg Religionswissenschaft lehrt. Sie hat lange in Japan gelebt. Außenstehende mögen sich wundern, dass ein Roboterpriester die sakrale Kraft genauso übertragen kann wie ein Mensch, sagt sie. Denn nur dann funktionierten die Rituale.
Weil bei den Ahnen-Gedenkritualen und Totenritualen wohlgemerkt, nicht nur im Zen-Buddhismus, sondern bei allen buddhistischen Schulen in Japan, geht es darum, dass die Toten sicher in eine jenseitige Sphäre geleitet werden. Und dazu ist religiöse Kraft notwendig.
Aber da der Roboter eben geweiht ist und im Tempel steht, sei das kein Problem für die Akteure, meint die Religionswissenschaftlerin.
Insofern ist er mit im Kontext dieser besonderen Kraft, die im Tempel sowieso schon herrscht. Und insofern kann man ihm auch diese Rituale übertragen, in denen religiös wirksame Kraft eine Rolle spielt.
Der Roboter solle einen der höchsten Bodhisattvas verkörpern, nämlich Kannon, den Bodhisattva des Mitgefühls, der in Japan oft weiblich dargestellt wird.
Wenn man also einen Roboter möchte, der die Akteure auch überzeugt, ist es eine gute Idee, sich für eine Verkörperung von Kannon zu entscheiden. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass Kannon sich in allen möglichen Formen materialisieren und manifestieren kann.
In Japan gehören Roboter zum Alltag. Akzeptiert werde, was dem Menschen das Leben erleichtere. 22 Jahre nach dem Kinderspielzeug Tamagotchi, ein Plastikei mit einem virtuellen Küken auf einem winzigen Bildschirm, um das man sich kümmern musste. Heute seien beispielsweise Roboterhunde sehr beliebt. Wegen der beengten Wohnverhältnisse und der vielen Regeln und Rücksichtnahmen sei das einfach praktisch, sagt Inken Prohl.
Insofern würde ich sagen, die Entwicklung von religiösen Robotern ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung der vielen Mittel, die die Menschen sich überlegen, damit ihre religiösen Vorstellungen sich auch materialisieren können.
Nach Ansicht von Prohl gibt es auch in Japan die Haltung, dass Religionen etwas für den Menschen tun und Hilfestellung bieten sollen bei Krisen und Problembewältigung. Und das könne eben ein Roboter übernehmen. Minda macht das sogar interaktiv. Der sei so programmiert, dass er auf die Fragen der Besucher im Tempel reagiert. Wichtig sei noch ein Punkt.
Es kommt bei der Religion darauf an, dass es in der richtigen Form dargeboten ist. Und hier würde ich sagen, dass Minda diese Ansprüche an die Form erfüllt. weil es ist in einem Tempel.
Seine androgyne, fast weibliche Form des Gesichts, der blanke Schädel, die richtige Ansprache, die Verbeugung an den richtigen Stellen.
Es manifestiert sich ein buddhistischer Priester. Und solange wie die Form eingehalten wird, kommt es gar nicht so sehr darauf an, auf die Tradition oder auf die Doktrinen oder auf das richtige Ritual, sondern es kommt darauf an, dass durch die Form gewährleistet ist, dass religiöse Effektivität wirken kann. Und das wird durch den Roboter erfüllt.
Mahayana-Buddhisten würden wohl noch ergänzen, dass der Roboter ein geschicktes Mittel sei, auf Sanskrit Upaya, um die buddhistische Lehre zu verbreiten. Der Roboter habe geradezu die perfekte Gestalt, um die buddhistische Lehre zu manifestieren. Er bildet die Leerheit der Formen ab. Leer ist demnach alles, was nicht aus sich selbst heraus bestehen kann, sondern nur in Abhängigkeit von anderem. Im Lotus-Sutra heißt es:
Leere ist Form und Form ist Leere. Da die Form sowieso unbeständig und eine Illusion ist und im Rahmen der Mahayana-Anschauung eigentlich leer ist, ist es eigentlich egal, in welcher Gestalt sich die buddhistische Wahrheit oder religiöse Effektivität manifestiert.
Der Roboterpriester ist vor allem ein Versuch, junge Japaner für die buddhistische Tradition zu begeistern. Die Institutionen dort kämpfen ähnlich wie die Kirchen in Europa gegen den Abbruch der Tradition. Aber in Japan sind die religiösen Vertreter und ihre Institutionen sehr erfindungsreich, sagt Inken Prohl. Mönche betreiben dort buddhistische Bars. Die Helden aus Manga-Comics würden angeheuert, um Werbung zu machen. Die Tempel würden als perfekte Kulisse für Instagram oder Computerspiele angepriesen. Alles, um die Tempel wieder voll zu bekommen.
Wir diskutieren so häufig darüber, ob die Transformation von Religion jetzt zu einem Rückgang von Religion führt. Und da ist immer so implizit gemeint, naja, das wäre ja nicht gut für die Menschen. Und wenn ich mir aber denke, wie viele Wirkungen und Funktionen und Einflüsse Religionen haben auf Menschen und Gesellschaften, die eher nicht so gut sind, frage ich mich, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, wenn Religionen und Mensch stärker auf Distanz zueinander gehen. Um die Menschen freier zu machen von den ganzen Moralvorstellungen und frauenverachtenden und allen möglichen problematischen Vorstellungen, die wir in den Religionen haben.
Vom Prinzip her gäbe es in Japan ähnliche Probleme wie in Europa, sagt die Religionswissenschaftlerin.
Dass eine alte und verkrustete Hierarchieinstitution festhält an eben diesen überkommenen Traditionen. Allerdings ist die buddhistische Welt ja viel stärker aufgeteilt als jetzt die Institution der katholischen Kirche oder auch der verschiedenen evangelischen, protestantischen Kirchen. Insofern sind da andere Transformationsprozesse in Gang. Insgesamt würde ich aber sagen, dass Minder-Roboter-Priester eher noch die überkommene Tradition am Laufen halten, mit dem Versuch, die jüngere Generation einzubinden. Insofern dürfen wir nicht denken, dass jetzt eine technische Innovation zu einer intellektuellen Innovation führt.
Die Religionen nutzten zwar die neuesten Techniken, wie die interaktiven Roboter, sagt Prohl, aber eigentlich hielten sie an überkommenen Traditionen und Vorstellungen fest, die die Gesellschaft nicht weiterbringen.
Ein Roboter als Priester in Japan hat man damit offenbar wenig Berührungsängste. Mechthild Klein hat den Priester bei der Arbeit beobachtet. Und das war Tag für Tag für heute. Christiane Florin hatte die Redaktion und hier noch ein Programmtipp. Heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft geht es um den evangelischen Theologen Rudolf Otto. Der wurde heute vor 150 Jahren geboren und er prägt und spaltet bis heute die Religionsforschung. Aus Religion und Gesellschaft heute Abend 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann die Länderzeit und zwar mit folgendem Thema. Strategien für eine artgerechte Tierhaltung. Welche Zukunft hat der Zoo? Und das Ganze heute live aus dem Frankfurter Zoo. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.